herzlich willkommen hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast. Wir nehmen gerade auf die Folge 106, heute Abend am 20. März 2010. Oh, mein Name ist Holle und an meiner Seite ist unsere offizielle Kinderbeauftragte, die Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Papa.
Ja, hallo Lisa. So, wir machen wie immer ganz kurz, dass wir euch vorstellen, was wir heute alles für euch haben. Und zwar geht's gleich los mit unserem Hauptthema, und zwar ein Hardware-Ausblick, eine Kritik, eine Review über den Nintendo DSi XL. Da ist unsere Lisa auch mit dabei, denn das ist ihr Gerät hier bei uns im Haus. Und danach geht es weiter mit drei Spieleflirts. Das letzte Mal, dass das hier Spieleflirt heißen wird und im alten Format sein wird. Beim nächsten Mal machen wir es ein bisschen anders. Das habe ich allerdings bis jetzt noch nicht geschafft, wie es dann sein soll. Dementsprechend noch im alten Format. Und zwar geht es da um drei Titel, die heißen Blur, MotoGP 09010 und Just Cause 2. Und bevor wir loslegen mit dem Nintendo DSi, die offizielle Frage. Lisa, was spielst du so gerade?
Eine Super Mario Bros. Fürs DS. Aber nicht mit dem DS, sondern mit dem DSi. ja... Ich bin so FIFA 10.
FIFA 10, ach ja, da ist ja jemand zum Fußballfan mutiert.
Ja, ich bin Fußballfan. Und was spiele ich denn so?
Ja, eigentlich war's das. Von anderen Sachen weiß ich nicht.
Tierspraxis.
Einsatz auf dem Platz ist gut. Gut. Was Papa so spielt, ist bekannt. Sachen, die du nicht sehen darfst. Respektive ich sehen kann, weil ich immer so spät erst spiele. Bei mir ist es eine weitere Perle für die PlayStation 3, die ich nachhole. Und zwar Killzone 2. Hammer-Shooter in meinen Augen. Und so wie ich den durch habe, gibt es auch das erste Royal Rumble im Bereich der Shooter. Da lade ich mir noch einen zauberhaften Gast zu ein, der nicht Hubs heißt. Und dann spiele ich noch ebenfalls relativ neu bekommen Forza Motorsport 3. Eins der wenigen Rennspiele, das ich persönlich ertragen kann. Gut, und es ist schon fast Tradition geworden. Nach einem kleinen Jingle geht es los. Ich freue mich. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum ersten Thema, unserem neuen Nintendo DSi XL. Wir haben ihn gekauft am, wann war es, der 3. März? 5. März, der 5.3. Gleich am ersten Tag sind wir nach meiner Arbeit, die ich auch habe, gleich los in die Stadt zu Saturn und haben uns dieses Gerät besorgt im Bordeaux Rot. Und ich möchte euch zu Anfang erstmal ein paar Fakten aufzählen, was sich geändert hat gegenüber dem Nintendo DSi an sich, das wir auch nicht haben. Wir selber kommen vom DS Lite in zauberhaften Rosa, weil es ja Lisas Gerät war. Also zuerst zu den Fakten. Das Gerät hat zwei 4,2 Zoll Bildschirme, einer davon ist der Touchscreen. Breite, Höhe, Tiefe im zusammengeklappten Zustand ist 16 x 9 x 2 cm. Also es passt schon immer noch in eine Innentasche. Der Stylus ist etwas länger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, habe ich jetzt nicht gemessen. Und es gibt einen zweiten Stylus in Form eines Kugelschreibers mit so einer Plastikspitze. Und der liegt unheimlich gut in der Hand. Und das Gerät generell hat eine sehr, sehr, sehr gute und hochwertige Haptik. Es liegt unheimlich gut in der Hand. Die Knöpfe sind alle sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr stabil. Und mich wundert es ein bisschen, dass diese Stabilität und diese Haptik eigentlich gar nicht in den alten Geräten zu finden war. Die es eigentlich was für Stabilität eher gebraucht hätten, da sie für Kinder waren. Denn die Zielgruppe ist ganz klar ein älteres Publikum. Ist eher nicht unsere Lisa, ist eigentlich eher, ich sag mal, Jugendliche ab 16, so die ihr eigenes Geld verdienen, die ein hippes Gerät haben wollen. Sie wollen so ein bisschen in den, ja gut, ist es jetzt nicht dasselbe Gerät, aber sie wollen so ein bisschen in den iTunes und iPod-Markt rein und einfach ein bisschen hipper wirken. Zusätzlich kann man sagen, die Bildschirme sind nochmal etwas heller geworden. Und Nintendos Bestseller Dr. Kawashiwa Gehirnjogging ist in einer abgespeckten Form vorinstalliert. So, das waren die Neuigkeiten DSi XL an sich. Da wir vom DS Lite kommen, gab es für uns natürlich auch eine Neuigkeiten, die wir natürlich nicht vorenthalten wollen. Ganz klar sind die beiden Kameras vorinstalliert, ebenfalls in derselben Qualität. Es ist ein Wörterbuch installiert, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob es neu ist. Ich gehe davon aus, dass es nicht neu ist. Und zwar kann man Wörter über eine Tastatur eintippen oder über den Stylus einschreiben. Oder, und das fand ich sensationell, wir haben es selber ausprobiert. Ich habe hier bei mir auf dem PC einfach nur das Wort Great in Großbuchstaben geschrieben. Man kann sie fotografieren, einscannen lassen und dann kriegt man Übersetzungen vom DSI geliefert in mehreren Sprachen, unter anderem in Deutsch, Englisch,
Japanisch.
Französisch, Japanisch, wie gesagt, Spanisch, Italienisch. Ja, das fand ich persönlich großartig. Eine weitere Neuerung für uns ist ganz klar diese ganze Nintendo-Browser-Geschichte. Also man kann jetzt mit dem D, also man kann nicht jetzt, man kann mit dem DSi XL ins Internet gehen. Man kann Spiele runterladen und man kann alle anderen Wi-Fi-Funktionen, die man schon mit dem DSi hatte, weiter benutzen. Das ist eine super, super, super Sache. Und eine Sache, die noch ist, die jetzt nicht so positiv ist, ist, dass also im Zusammenhang im Vergleich DS Lite zu DSi XL ist, dass der Gameboy-Spieleschacht wurde wegrationalisiert. Das war aber, glaube ich, auch schon beim DSi der Fall. Das waren die Fakten, wie sie sich für uns darstellen. Und ja, kommen wir zum Punkt. Was gefällt uns denn am Nintendo DSi XL? Gut, da fange ich jetzt mal an, Lisa. Und zwar, was ich großartig finde, ich gehöre schon zum älteren Semester, zum Glück, ist die Tatsache, dass der Bildschirm extrem groß geworden ist für so ein Gerät und extrem hell geworden ist. Das ist so unglaublich entspannend, auf diesem Gerät zu spielen. Sei es nur, ob du bei Super Mario Bros. Besser abspringen kannst, sei es einfach nur, dass du zum Beispiel bei Professor Layton die ganzen Objekte besser sehen kannst, um nach diesen Münzen zu suchen oder auch mal kleinere Lösungen besser sehen kannst. Ja, großartig, großartig. Was ich ebenfalls sehr, sehr gut fand, war dieses Wörterbuch. Es ist zwar nur eine Dreingabe und ersetzt auch garantiert kein Vollpreis-Wörterbuch, was man so kaufen kann für 90 € oder so, aber es ist dabei, es ist umsonst und es ist unheimlich gut in den Features und das ist eine Technologie, die sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter voranschreitet und man es noch besser nutzen kann, aber das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr gut. Des Weiteren bin ich absolut angetan von der Wertigkeit. Dieses Produkt ist so wertig, so gut verarbeitet, fühlt sich so gut an, hat eine so hohe Qualität bei den Knöpfen. Alles, wirklich alles ist hier ganz, ganz toll gemacht worden. Zumindest finde ich das so. Und Lisa, was hast du denn so?
Also mir gefällt, wie gesagt, auch die Bildschirme und ja, also war das Gewicht. Ich dachte, das wäre viel, viel schwerer und ich finde es auch toll, dass Dr. Kawashivas Gehirnjogging damit gleich installiert ist und halt die Kamera.
Und was noch?
Und dass man die Fotos auf dem DSi XL selbst bearbeiten kann. Das bedeutet, ich kann Papa jetzt am Schlafen fotografieren und dann Sprechblase machen und dann Schnarchen
Ja, das kann man nicht nur, das hast du auch schon gemacht.
schreiben.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, ne? Was da so möglich ist beim Nintendo DSi XL. Die Frage, die dann jetzt kommt, ist die Frage nach dem, was gefällt uns denn nicht? Oder diesmal direkt an dich, Lisa, was gefällt dir denn nicht so?
Dass es keinen Gameboy-Spiele-Schacht mehr gibt. Ich kann keine Gamerspiele mehr spielen.
Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Vor allem, da wir ja noch eins haben. Muss ich auch sagen, das ist auch das Einzige, was ich finde, was nicht schön gelöst ist an diesem Gerät. Mehr Negativpunkte habe ich auch nicht mehr, fällt mir eigentlich auch nicht ein. Ja, gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt nicht, wie bei Spieleflirt üblich, womit kann man es vergleichen, weil das ist natürlich ganz klar. Sondern die Frage ist, was glaubst du, was findest du, was kann man besser machen?
Ich finde, dass man einen Gameboy-Spiele-Schlitz einbauen kann.
Wieder mal.
Ja.
Ja, okay, siehst du wohl. Das ist ja die Sache, die du findest. Was kann man besser machen? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass man im Bereich DSi XL, jetzt nichts mehr besser machen kann. Die Neuerungen, die jetzt kommen werden in naher Zukunft oder in weit entfernter Zukunft oder wie auch immer, werden quasi eine neue Hardware-Plattform aus dem Boden heben. Das wird dann nicht mehr Nintendo DSi sein, weil was soll jetzt noch kommen? Es würde die logische Konsequenz einer etwas höheren neuen Auflösung kommen. Damit wäre die Plattform DSi auch schon wieder, oder DS auch schon wieder verlassen. Und all diese Sachen. Also ich denke, die Plattform DS ist am Ende. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie da den Schlitz wieder einbauen, weil der Game Boy ist tot. Wird nicht mehr unterstützt, meines Wissens. Und ja, die DS-Geschichte kann nur noch in gewissen Qualitätsstufen reifen, wo man sagt, die Tonausgabe wird besser oder man sagt, die Grafik wird besser oder man nimmt beide Seiten auf Touchscreens. Aber irgendwo ist es dann so, dass dieses DS-Konzept zwar weiterleben wird, aber dadurch sozusagen die neue Hardware-Generation eingeläutet wird, wie zum Beispiel vom Game Boy zum Game Boy DS, wie es ja damals hieß, und Nintendo DS. Ja, und machen wir eine abschließende Bewertung in unserem 1 bis 10 System oder ja, würde ich sagen, ne? 1 bis 10, wie viele Punkte?
10.
Sehe ich auch so, wenn jemand vorhat, sich ein Handheld zu kaufen, weil er sagt, ich muss unterwegs zocken, gibt es meiner Meinung nach momentan nichts Besseres als das Nintendo DSi Konzept und die paar Euro sind in den größeren Bildschirm und die bessere Haptik gut investiert. Dass ich sagen würde, für den Nintendo DSi XL, wenn man denn so ein Gerät haben möchte, eine absolute Kaufempfehlung. Und wir sehen uns gleich zum allerletzten Mal bei den Spielflirts. Bis gleich, Freunde. Oh, liebe Freunde, beginnen wir also mit unserem ersten Spielflirt und wir reden über Blur. Für die Xbox 360 die Demo-Version. Und zwar die Multiplayer-Demo-Version, die geschlossene. Ich habe über mein Abo, das ich noch habe von der GamePro, per E-Mail einen Code zugesandt bekommen, wo man sich anmelden konnte auf der Homepage von Blur the Game und einen weiteren Code bekam, wo man sich die Multiplayer-Demo runterladen konnte. Das habe ich auch getan und habe diese installiert. Und ein paar fröhliche Online-Runden gedreht. Meine Spieldauer insgesamt waren 1,5 Stunden. Ich arbeite wie immer dieses übliche zauberhafte Protokoll ab. Das Genre von Blur. Blur ist ein Funracer in allerbester Mario Kart-Tradition, so muss man sagen. Das ist Blur in diesem Fall. Er wirkt ein bisschen komisch, wenn man nur die Screenshots sieht. Das Spiel ist von den Machern von Project Gotham Racing und so sieht es im Endeffekt aus. Wir haben original lizenzierte Autos, total coole Strecken. Also ich selbst habe 3 Strecken gefahren in dieser Demo. Eine Hafenstrecke, einmal in der Stadt und eine Offroad-Geschichte. Die Strecken haben verschiedene Gabelungen, also es ist nicht eine Strecke, wo alle Autos permanent fahren, sondern sie gabeln sich ab und zu mit verschiedenen Abzweigungen und aufgrund der Abzweigung hat man dementsprechend auch verschiedene Goodies. Also wir reden hier wirklich über ein Spiel wie bei Mario Kart, nur dass man sich halt keine Bananenschalen um die Ohren wirft, sondern wirklich zielsuchende Raketen etc., Minen, was man so hat für Erwachsene. Ja, das ist, worum es geht. Wie steuert es sich? Dieses Spiel hat nicht den Anspruch, eine Rennsimulation zu sein. Es ist also ein Action-Racer in bester Manier. Es spielt sich trotzdem als Racer realistischer als Ridge Racer. Es ist etwas arcade-lastiger als Project Gotham Racing. Mit dem üblichen Multiplayer-Fun eines Fun-Racers à la Mario Kart. Das beschreibt es am besten. Geschwindigkeitsgefühl ist ungefähr so hoch wie beim neuen Need for Speed. Also auch unheimlich hoch, unheimlich gut gemacht. Das kann man zu dieser Steuerung zu sagen. Punkt 5, wie kommt es rüber? Wie gesagt, Grafik von den Machern von Project Gotham Racing. Es sieht aus wie Project Gotham Racing. Ist für dieses Genre, das ist halt, man muss sich erst daran gewöhnen, dass man einen Funracer spielt, weil wie gesagt, ich habe einige Rennen gefahren. Und wer jemals sehen wollte, wie er aus seinem Audi TT irgendwelche zielsuchenden Raketen abfeuert, ist bei diesem Spiel bestens aufgehoben. Wie gesagt, Grafik ist für einen Racer dieser Klasse angemessen. Der Sound ist auch angemessen, da gibt es nichts auszusetzen. Ist allerdings auch nicht so, dass man jetzt vor Jauchzen mit der Zunge schnallen muss. Und das Spieldesign ist, ja, wie gesagt, die Strecken haben unterschiedliche Routen. Also man kann dieselbe Strecke fahren mit verschiedenen Abzweigungen. Man ist nicht immer auf alle Fahrzeuge auf derselben Strecke. Es ist möglich bis zu, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nicht falsch, bis zu 20 Autos gleichzeitig zu fahren. Das Design der Autos ist insofern hinfällig, weil es sich definitiv um lizenzierte Originalfahrzeuge handelt. Ja, das dazu. Also das ist, man fährt rum, man sammelt wie bei Mario Kart extra Waffen auf, die man nach vorne und hinten abschießen kann. Und man hat im Endeffekt auch denselben Spaß wie bei Mario Kart. Es fühlt sich nur alles wesentlich, wesentlich erwachsener an. Ja, das ist es. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Bereich. Was gefällt uns? Also, was mir sehr, sehr gefallen hat, ist die Art und Weise, wie dieses Spiel einen bei Laune hält. Weil auch wenn man dieses Spiel, dieses Rennen nicht gewinnt, man erhält während des Fahrens einmal für seine Platzierung im Rennen ganz klar, aber andererseits auch für Manöver, wie gut man driftet, wie oft man Gegner mit Waffen trifft, wie oft man auch gegnerischen Geschossen ausweicht, gezielt, erhält man Fans. Fans ist die Einheit, die sind die Einheit in diesem Spiel. Und je nachdem, wie viele Fans man hat, steigt man im Rang auf. Und je höher der Rang ist, umso mehr Autos kann man frei spielen. Also quasi im Endeffekt wie so ein Belohnungssystem, wie bei so einem Shooter, würde ich jetzt mal sagen. So kann man es vergleichen. Ist allerdings daher, da man permanent, auch wenn man letzter wird, immer irgendwelche Slides und Drifts macht, immer man irgendwelche Punkte kriegt, man also trotz alledem immer besser wird, sehr, 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 sehr motivierend. Das ist mir unheimlich positiv hängen geblieben. Des Weiteren macht dieses Spiel hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht zu spielen. Ja, mehr muss man da eigentlich nicht sagen. Das ist es, was uns gefällt. Dieses Spiel an sich hat mir sehr gefallen. Was gefällt uns nicht, ist, dieser Punkt ist dementsprechend leer. Es ist kein Punkt, der so schlecht gemacht ist, dass man sagen kann, er stört. Es sind natürlich einige Sachen, wo man sagt, da kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Wir reden allerdings auch noch über eine Beta-Demo, wo man nicht weiß, wie das endgültige Produkt sein wird. Also in dieser Demo, diese Demo war so gut, das lassen wir jetzt mal. Das machen wir später. Machen wir erstmal weiter im Protokoll. Vergleichbar mit Mario Kart, mit Sonic Racing. Nur alles halt wesentlich erwachsener. Wo wir auch zur Frage sind, muss man es haben? Und das ist die große Frage, muss man es haben? Wenn man kein Nintendo hat und dementsprechend auch kein Mario hat, dann muss man es haben. Ja, so einfach kann man es eigentlich abkürzen. Dann muss man es haben. Wenn man ebenfalls eine Mario Kart hat und sich da permanent mit seinen Freunden trifft und die Online-Races von da auch macht, dann muss man es vielleicht nicht unbedingt haben. Es sei denn, man möchte vielleicht das alles mal ein bisschen erwachsener erleben und ein paar neue Strecken haben und vielleicht ein bisschen Rockmusik anstatt das ganze Gedüdel da haben. Dann führt für euch kein Weg an Blur vorbei. Fazit: Blur ist eine absolute Multiplayer-Granate. Ich habe kein Spiel im Multiplayer gespielt in den letzten ein bis zwei Jahren, was mir so viel Spaß gemacht hat. Und vor allem mit Menschen, die ich persönlich überhaupt nicht kannte. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie der Singleplayer sein wird, sträube ich mich da so ein bisschen gegen, da eine 10 zu geben. Auf der anderen Seite ist Blur ein Spiel, das ein Multiplayer-Spiel sein will in der Hauptsache. Dementsprechend gebe ich für Blur die Xbox 360-Version 9 Punkte. So sieht's aus. Zum allerletzten Mal in dieser Folge werden hier Punkte vergeben, Spieleflirt. Und Blur ergattert noch eine 9, Freunde. Und nach einem kurzen, zauberhaften Jingle sehen wir uns weiter bei MotoGP 09010. So, liebe Freunde, sind wir wieder mit der Demo-Version auf der 360 von MotoGP 09010. Meine Spieleflirtdauer beträgt 30 Minuten und das Genre ist Motorradracing, wie der Name schon sagt. Worum geht es? Ja, das ist in diesem Fall relativ einfach. Es geht einfach um den MotoGP-Zirkus und zwar um die Saison 09-010, die man in diesem Spiel nachspielen kann. Ich denke mal, eine Karriere, eine eigene wird man auch wieder machen können. Das war aus der Demo nicht ersichtlich, aber warum sollten Sie das streichen? Ja, das ist, worum es geht. Die Steuerung ist, ja, ist diesmal anders. Und zwar haben Sie die Steuerung gemacht wie bei einem Auto. Mit der linken Schultertaste bremst man, mit der rechten gibt man Gas, mit dem linken Stick lenkt man und mit dem rechten verteilt man das Gewicht, wollte ich gerade sagen, ja, das Gewicht beim Bremsen auf Vorder- und Hinterrad. Spielte sich für mich ein wenig konfus. Man konnte es auch zurückstellen auf die alte MotoGP-Steuerung. Allerdings ist das auch eigentlich nur per Zufall bei mir hat das geklappt. Und das war auch nur in den letzten zwei Rennen, also die letzten 10 Minuten habe ich in der alten MotoGP-Steuerung gemacht, wo man mit dem linken Stick lenkt und das Gewicht quasi verlagert und mit dem rechten Stick zwischen Gas und Bremse fungiert und mit über die Schultertasten sozusagen Vorder- und Hinterbremse betätigt. So wie ich persönlich dieses Spiel auch schätzen und liebe gelernt habe. Gut, sind wir schon beim Punkt 5. Wie kommt es denn rüber? Und zwar mit der Grafik. Und die Grafik ist, ja, die Grafik ist okay. Das kann man so machen. Da ist eigentlich auch schon alles gesagt. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier einen grafischen Quantensprung gesehen habe zu den anderen MotoGP-Teilen. Ja, und mehr muss man nicht sagen. Es ist solide, aber es ist weder gut noch ist es schlecht. Es ist ja Durchschnitt. Dasselbe gilt leider auch für den Sound. Und um es kurz zu machen, dasselbe gilt natürlich dementsprechend auch für das Spieldesign, weil es ist natürlich auch der Sache geschuldet. Wir reden hier halt das Nachspielen einer Motorradsaison. Ja, da ist auch nicht viel drin im Spieldesign, da muss ich mich auch selber sagen. Ja, dementsprechend ist das ist okay. Das ist ein bisschen lieblos gemacht, so kommt es mir zumindest rüber in der Demo, aber es ist okay. Kommen wir zum Punkt, was gefällt uns? Auch den können wir relativ zügig bei mir abhaken. Da ist nichts, was mir gefällt. Da ist nichts, wo ich sagen muss, wow, das fand ich toll, das würde ich gerne nochmal machen, das möchte ich gerne nochmal sehen. Pures Nichts, was das angeht. Was gefällt uns nicht? Was gefällt uns nicht nichts, sondern was gefällt uns nicht? Da habe ich den Punkt eigentlich, dass dieses Spiel Durchschnitt ist. Es gefällt mir nicht, weil es ist weit davon entfernt, gut zu sein. Es ist weit davon entfernt, schlecht zu sein, leider auch. Es ist also der pure Durchschnitt und die Lieblosigkeit in diesem Produkt, die mir da entgegengeschlagen ist, kam. In einem Sprachsample, den man einfach nur zitieren muss, dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Ich habe ein Qualifikationsrennen gemacht und habe natürlich verloren, weil ich nicht so gut bin darin. Und dann sagt mir diese Stimme: Es ist aber schade, dass du nicht die Pole-Position erreicht hast. Ja, Freunde, wenn man nicht mal Pole-Position richtig aussprechen kann oder es so übersetzen kann, dass es nicht lächerlich klingt, dann muss man sich über so ein Titel eigentlich auch schon nicht mehr unterhalten, weil von so etwas, von solchen Kleinigkeiten lebt die Dynamik im Rennsport und lebt die Atmosphäre im Rennsport und das ist es, worüber ich so ein Produkt verkaufen kann. Also da ist, dieses Produkt ist mir definitiv zu durchschnittlich. Vergleichbar mit der MotoGP-Serie ist es, so kann man sagen, da habe ich persönlich selber ein, zwei Teile im Schrank, die ich alle beide mindestens genauso gut finde, womit wir auch schon beim Fazit wären, weil haben muss man es dann nicht, wenn man eins der vorderen Teile hat. MotoGP 09010 ist leider Gottes ein durchschnittliches bis durchschnittlich gutes Produkt. Mehr ist es nicht. Und wenn man nicht in der Herbert-Brandl-Jacke schläft, dann muss man es nicht haben. Und deshalb gibt es auch nicht mehr als 6 Punkte von mir. Es ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber auch weit davon entfernt, ein gutes Spiel zu sein. Zumindest nach der Demo. Und die ist umfangreicher als alle anderen Demos von MotoGP vorher. Und daraufhin habe ich mir über die Spiele geholt. Dementsprechend, der Nicht-Racing-Fan sagt 6 Punkte. Dankeschön. Wir sehen uns dann gleich zum allerletzten Spieleflirt der heutigen Folge. Und zwar für Just Cause 2. Fröhliche Klänge, liebe Freunde, die einen an den nächsten Karibikurlaub erinnern, haben wir uns ausgesucht zur Überleitung zu unserem letzten Spiel Just Cause 2. Gespielt habe ich die Demo-Version auf der Xbox 360 Und meine Spieldauer ist circa eine Stunde. Ich habe die Demo zweimal gespielt und man kann jeweils eine halbe Stunde spielen. Gut. Zum Genre, es ist ein Ego, nee, nicht ein Ego-Shooter, ein Action-Third-Person-Shooter in einem Open-World-Szenario. Und zwar spielt man den guten Scorpio, seines Zeichens ein Söldner, der sich auf die Seite einer Widerstandsbewegung schlägt, die einem Militärregime auf einer Karibikinsel niederschlagen möchte. Dazu kann der gute Scorpio etwas Chaos anrichten, so heißt es dann auch. Das sind die Punkte, die man erreichen muss. Dazu muss man Gebäude zerschießen, spezielle Punkte zerschießen. Und je höher der Chaos-Level ist, umso höher ist die Wachsamkeit oder der Aufregegrad bei den Milizen und bei den Truppen des bösen Herrschers sozusagen. Und je mehr Chaos man anrichtet, umso größere Gebiete werden freigeschaltet in der frei begehbaren Welt. Zur Steuerung, die ist dementsprechend Shooter-typisch, also jetzt nicht Ego-Shooter-typisch, sondern ja, wie Just Cause 1 quasi. Gut, wie kommt es denn rüber? Die Grafik ist gut, ja, so muss man sagen. Sie ist nicht mehr ganz State of the Art, da hat man mittlerweile doch schon bessere Titel gesehen, aber sie ist immer noch so, dass man keine Krämpfe in den Augenlidern kriegt. Das kann man sich alles angucken, das ist alles ganz nett und hübsch gemacht. Es knallt und zischt und pengt an allen Ecken. Grafisch, auch vom Sound her, Sound ist auch wirklich gut. Das hat einen fetten Bums, was man da hört. Allerdings auch wiederum nicht so viel wie Bad Companies. Also da ist schon Luft nach oben in allen Bereichen auch. Die Animationen der Spielfigur sind nett. Die Gegner sind standardmäßig animiert. Alles gut und alles schön. Zum Spieldesign, man hat eine offene Welt erschaffen, die sich nach und nach weiter aufbaut. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich zum meinen Teil bin ja kein Freund von Open-World-Szenarios. Ansonsten ist diese Agenten, ist er jetzt ein Agent? Man weiß es gar nicht genau. Ist er Agent? Ist er Söldner? Es ist der Scorpio auf jeden Fall, unser junger Freund, der da einige Spezialmoves auch drauf hat. Und das wiederum ist ganz nett designt, wenn ihr ein Auto kippt und schneller fahrt und auf einmal einen Fallschirm zieht und dann wie James Bond aus dem Auto katapultiert wird, das Auto weiterfährt, irgendwelche Leute, die euch verfolgen, die im Auto folgen, das ist schon ganz, ganz nett gemacht. Kommen wir zum Punkt, was gefällt uns. Das habe ich eigentlich schon erwähnt. Es knallt und zischt an allen Ecken. Man hat ziemlich viele Fässer, auf die man schießen kann. Die erste Mission, die ich hatte, da musste ich ein Dorf befreien von dem Einfluss der Regierung, muss man es nennen, bis ich gereiht habe, was sie von einem wollten. Da ist irgendwo ein kleiner Wagen, der Propaganda von sich gibt. Und warum auch immer, musste ich die Tankstelle zerstören. Andererseits ist das, was am lautesten knallt, hat auch am meisten Spaß gemacht. Ja, es war dann so, du startest in so einem Unterschlupf von dieser Untergrundorganisation und springst erstmal stumpf die Klippe runter, was man so macht, zieht einen Fallschirm und dann fliegt man so paragliding-mäßig zum Einsatzort. Ja, richtet ein bisschen in Anführungsstrichen Chaos an und irgendwann hat man das dann geschafft oder auch nicht und so wird das Spiel immer größer und weiter. Und ja, wie gesagt, das war ganz spaßig auf alles zu schießen und die Stunts waren auch super. Die haben echt Spaß gemacht. Das sieht gut aus, was der Junge da vollführt. Man hat halt so einen kleinen Enterhaken. Da kann man so, entweder kann man Gegner an sich ranholen, wenn man sie trifft, oder man kann sich dahin katapultieren. Man visiert halt einen Punkt an, drückt drauf und wird man hingezogen wie Batman mit seinem komischen Haken. Oder halt, wie gesagt, die Nummer mit dem Fallschirm. Das ist schon alles ganz nett. Was gefällt uns denn nicht? Und da muss ich sagen, Freunde, die Lokalisation von diesem Spiel ist eine einzige Katastrophe. Ich habe mal 7-mal, es gab da so eine Zwischensequenz, ich habe mir die einmal, beim ersten Mal habe ich sie mir angeguckt, wo da ist eine Frau, die ist die Chefin dieser Untergrundorganisation und die wirbt dann Scorpio sozusagen an mit den Worten: Sie sind der Beste und wir suchen nur den Besten. Und unten im Text ist das auch nochmal richtig schön geschrieben, wie man sieht, wie es eigentlich betont sein soll. Es ist einfach eine Katastrophe. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht gemacht. Und damit will ich auch gar nicht weiter rummeckern, weil der Rest ist alles okay. Das kann man alles machen. Aber das ist also die Synchronisation ist eine Katastrophe. So, vergleichbar mit, Just Cause 2 ist vergleichbar mit Just Cause 1, irgendwo schon, sicherlich, macht ja Sinn. Ich vergleiche es noch aufgrund des Open-World-Szenarios und dieser, wir schließen uns einer Fraktion an und führen Krieg, vergleiche es noch ein bisschen mit Far Cry 2. Und was die Action angeht, kann man noch es vergleichen ein bisschen mit Red. Ja, das trifft es auch. So, wenn man sich aus diesen Spielen so einen Mix macht, dann hat man dieses Spiel. Die Frage, ob man es haben muss, wenn man eins dieser Spiele hat, möchte ich hier wieder mit Ja oder Nein beantworten, weil dafür ist in diesem Genre noch zu wenig los, als dass man jetzt sagen muss Ja oder Nein. Ich möchte lieber gleich zum Fazit kommen. Und Just Cause 2 ist ein Actionspiel im Open-World-Szenario, das vermehrt auf die Action-Schiene setzt, sich darin allerdings ein bisschen verliert, ein bisschen wenig Spielsubstanz hat für mich. Ich würde sagen, für Fans sollten es mal antesten. Das soll man sagen. Fans sollten dieses Spiel antesten. Wer mit Shootern und Open-World-Szenario ähnlich so viel ankam wie ich, Finger weg, alle anderen mal antesten. Dieses Spiel bekommt von mir 7 Punkte. So, liebe Freunde, und das war's dann auch schon wieder fast für heute von uns, vom ersten deutschen Videospiel-Podcast mit der Folge 106. Ich möchte nochmal erwähnen, dass wir ab nächster Folge ein wenig an unserem Wertungssystem schrauben. Und zwar wollen wir aufgrund der Tatsache, dass wir doch mehr Spiele jetzt beflirten oder betesten oder wie man dieses nennen wollt, als es früher mal war, wollen wir den Spieleflirt an sich aufheben und sagen, wir wollen etwas machen wie ein Preview, eine Vorberichterstattung. Auch mit einer Gewichtung sicherlich wird es auch eine Gewichtung geben. Allerdings eher so ein Ausblick, wie da erwartet uns ein Hit oder Leute, wir haben gerade einen Raub aufgedeckt. Und die eigentlichen Spieletests oder wie man das nennen will, mit einer endgültigen Wertung, das werden wir sicherlich auch beibehalten. Aber da werden wir nur Vollprodukte bewerten, die wir selber A erworben haben oder B mindestens 3 bis 4 Spielstunden gespielt haben. Und zwar so weit, dass wir uns wirklich ein Urteil darüber erlauben können. Und dann werden wir auch unsere 10er-Wertung weiter behalten. Wir werden allerdings nicht für ein Spiel, was wir angeflirtet haben in einer ausführlichen Preview und was im Endeffekt die Preview bestätigt, also wenn wir gesagt haben, wir wissen noch nicht, wie wir es aufziehen wollen, aber wenn wir zum Beispiel sagen, hier kommt der Mega-Hit und dann kam der Mega-Hit, dann muss man jetzt nicht nochmal alles von A bis Z besabbeln, dann kann man sagen, pass auf, Freunde, das Spiel haben wir uns gekauft, so sieht es aus, es ist der Traum geblieben, den wir da hatten, die und die Punkte werden vergeben und das und das ist noch hervorzuheben. Wir werden eine extra Spielbesprechung nur machen, wenn wir positiv oder negativ überrascht werden. Und eigentlich werden wir die Wertung dann eigentlich erst in Form eines Royal Rumble abgeben wollen. So, das ist dahingehend geplant. So, und heute sind wir mal ein bisschen früher am Start mit dem Ende, denn wir haben keine News gehabt. Das war diesmal leider nicht möglich. Ich habe ja gemerkt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis wir am Start waren. Ich hoffe, dass ich die nächste Folge etwas vorziehen kann, sogar eventuell schon nächsten Freitag aufnehmen. Ich möchte jetzt allerdings nicht so viel versprechen, weil wir auch schon wieder leicht kränklich hier sind in der Familie. Und dementsprechend bleibt mir jetzt nichts mehr über, als euch alles Glück dieser Welt beim Zocken zu wünschen. Und ich hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Holle.